Moin und herzlich willkommen zum Nur der HSV-Podcast, Folge 520. Es ist Sonntag, der 28. Oktober und 14.45 Uhr gleich. Zwei Tage nach dem Spiel unseres HSV beim 1. FC Magdeburg, dass wir 1-0 gewonnen haben. Und das ganz nebenbei mit einem neuen Trainer. Und darüber reden wir. Ich bin Sascha, das ist soweit bekannt. Aber der Hobbs ist leider unpässlich. Die Stimme kratzt so ein bisschen. Und ich habe mir aber Ersatz geholt. Und den Herrn, den ich mir heute an die Seite geholt habe, den kennt ihr womöglich, wenn ihr neulich schon mal in Rasenfunk reingehört habt, wenn ihr den Dietercast hört, ich stelle ihn mal vor. Moin Ricky, schön, dass du da bist.
Ja, schönen guten Tag und auch herzlich willkommen, alle HSV-Fans. Das ist für mich ja ein ganz neues Terrain.
Mann, du bist sehr zurückhaltend, so kenne ich dich sonst nicht, ne? Also sehr seriös klingst du fast.
Ja, wenn man irgendwo neu zu Gast ist, dann muss man sich natürlich erstmal benehmen. Ich steigere mich dann.
Das stimmt, ja. Ricky, ich stelle dich so ein bisschen vor. Also ich bin schon lange dein Fan, das darf ich ohne rot zu werden behaupten. Ich kenne dich aus verschiedenen Podcasts. Zum Beispiel war da früher ein Podcast, gibt's den noch? Der heißt Ricky, wen wundert's? Da hast du frei Schnauze gesabbelt. Gibt's den eigentlich noch?
Nee, den gibt's nicht mehr. Wurde eingestellt.
Ah, ja, schade. War sehr gut. Wenn es die alten Folgen eventuell noch gibt, Ricky, dann kann man sich das gerne mal downloaden und noch anhören. Dann gibt es die grandiosen Mathelehrer mit Mundgeruch, zusammen mit Philipp Jordan.
Die gibt's noch. Leider kommen wir immer sehr selten dazu, da neue Ausgaben zu produzieren, aber den gibt's noch.
Mhm. Ja, und das also kann ich auch nur empfehlen, Philipp Jordan auch ganz großartig, auch in verschiedenen Podcasts zu hören. Aber wir reden ja jetzt über Fußball und du hast natürlich nicht nur du hast zwei Fußball-Podcasts. Da wäre einmal mit mehreren netten Menschen zusammen den Dietercast. Wie kam es dann bitte dazu?
Ja, Dieter ist die Fortsetzung von Vier Ecken, zwei Elfer. Das war ja der erste Fußball-Podcast, der ja erfolgreich betrieben wurde von uns dreien, so möchte ich das mal sagen. Und der wurde dann eingestellt. Und als wir uns im März diesen Jahres gedacht haben, komm, wir müssen wieder zusammen podcasten, wir haben so eine kleine Pause eingelegt, haben wir uns dafür entschieden, bei Null anzufangen und nicht Vier Ecken, zwei Elfer wieder ins Leben zu rufen, sondern eben was ganz Neues zu machen. Und du wirst das vielleicht kennen, das Schlimmste in der Entstehungsphase eines Podcasts ist immer der Name. Man macht sich tierisch viele Gedanken darüber und am Ende stellt man fest, dass er vielleicht gar nicht so wichtig ist. Deswegen haben wir uns gleich für Dieter entschieden. Und warum? Man weiß es nicht. Das Intro hat einfach gepasst. Wir hatten zuerst das Intro und dachten dann, gut, dann heißt der Podcast so wie das Intro. Dieter. Müsst ihr einfach mal reinhören.
Und das Intro ist wirklich sensationell. Also Dieter kann man auch wirklich empfehlen. Wäre ein bisschen Spaß. Also Infotainment nennt man das, glaube ich. Ne? Also,
es ist anstrengend. Es ist anstrengend. Vielleicht für alle, die jetzt wirklich Infotainment erwarten, würde ich sagen, wartet noch ein bisschen ab. Also hört vielleicht in kleinen Dosen in Dieter rein. Es ist der Autounfall der Podcast-Szene, muss man sagen. Also ja.
Hast du schön gesagt, ja, Autounfall der Podcast-Szene. Ja, und dann ist da noch ein, im Vergleich dann sehr seriöser Podcast von dir. STR nennt sich der. Das ist das Stuttgarter Flughafenkürzel oder Jatta-Kürzel, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und dreht sich natürlich um den VfB Stuttgart.
Exakt. Und entstanden, weil ich großer Fan von eurem Podcast war. Den hat ja der Hobbs früher alleine gemacht und ich habe das sehr, sehr gut gefunden. Und habe gedacht, Mensch, das, was der Hobbs macht, das kann ich doch eigentlich auch machen und quatsch so ein bisschen über den VfB Stuttgart. Zack, habe ich STR ins Leben gerufen und glaube, zwei Wochen später wurde bekannt gegeben, dass euer schöner Podcast in Zukunft zu zweit betrieben wird. Also von daher, war ich so vielleicht so die Wachablösung vom Hobbs und mache jetzt alleine so eine Art Audioblog für den VfB Stuttgart.
Ja, das wird ihn aber freuen zu hören. Also er hat da sozusagen einen Fan, der ihm so ein bisschen nacheifern wollte. Und jetzt hast du aber das Alleinstellungsmerkmal. Ja, es gibt, ich weiß gar nicht, ob ein Verein noch wirklich einen Podcast hat, wo wirklich nur einer spricht, die neuesten Informationen, die neuesten Entwicklungen dann Paroli laufen lässt und kommentiert und bewertet. Ne? Also
nee, ist spontan auch fällt mir da auch nichts ein. Nee,
siehst du mal, ne? Ja, guck mal. Hobbs wollte ja nicht mehr alleine. Sehr gut. Also Podcast STR. Und man hört es eben schon raus. VfB Stuttgart. Und das ist auch der Grund, Ricky, warum du da bist. Der HSV hat einen neuen Trainer. Und der war ja zuletzt und als einzige Profistation beim VfB Stuttgart. Und das ist im Grunde jetzt auch schon die erste Rubrik hier. Wir machen heute wieder ein bisschen alles anders. In der letzten Folge habe ich schon gesagt, es ist alles anders als sonst. Diese Folge wird noch ein bisschen anders. Du bist da. Wir reden vielleicht auch so ein bisschen über die Spiele, aber gar nicht so wahnsinnig viel über die Spiele des HSV. Du bist kein HSV-Fan, hast die vielleicht nur am Rande verfolgt.
Moment.
Außerdem sind
Moment, da muss ich sofort einschreiten. Ich bin jetzt kein, ja, pass auf, ich bin jetzt natürlich nicht mega HSV-Fan oder so. Ja, also ich verfolge nicht jedes Spiel, aber ich hege irgendwie Sympathien für diesen Verein. Also das habe ich ja auch bei Dieter schon ein paar Mal gesagt und ich weiß nicht warum. Liegt es vielleicht daran, dass der VfB Stuttgart und der HSV sich irgendwie ein bisschen ähneln? Das könnten ja wirklich zwei missratene Geschwister sein, die da im Norden und im Süden marodierend durch Fußballstadien laufen. Damit meine ich nicht die Fans, sondern eher die Mannschaften. Also es ist merkwürdig. Irgendwie habe ich schon so ein bisschen die Zuneigung gefunden, was das Thema HSV angeht. Ja.
Da besteht eine Verbindung, meinst du?
Irgendwie, ja, für mich zumindest schon. Also den HSV verfolge ich wirklich. Ich gucke mir die Zweitligaspiele an, die laufen zumindest. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig traurig, wenn es mal nicht so gut läuft oder so. Aber doch, also der HSV interessiert mich schon sehr. Und ich würde mal sagen, von allen Zweitligisten ist das mein Lieblingsverein.
Oh, sehr schön. Und das ist, meine lieben Hörer, nicht vorher abgesprochen gewesen.
Nee.
Wusste ich gar nicht so in dieser Stärke. Auch wenn ich das schon mal am Rande mitbekomme, aber jetzt, wo du es sagst, dass du so die ein oder andere Sympathie für den HSV durchaus hast. Aber das ist so stark, ist ja gut. Ne? Dann passt es ja sehr gut. Hannes Wolf ist der Trainer unseres Vereins. Jetzt seit ein paar Tagen. Und wir kennen ihn alle natürlich noch viel zu wenig. Und ich habe mir jetzt von dir erhofft, dass du so ein bisschen was erzählen kannst über Hannes Wolf. Also, ich will von dir erstmal wissen, worauf kann sich der gemeine HSV-Fan auf dem Fußballplatz einstellen? Was ist vom Trainer Hannes Wolf denn zu erwarten? Was ist so sein Stil?
Also ich glaube, sein Stil ist schon ein sehr strukturiertes Spiel. Also er schaut sich natürlich erstmal an, was habe ich für Spiele überhaupt zur Verfügung? Und dann zieht er aus meiner Sicht ganz gute Rückschlüsse daraus und sucht halt das passende Konzept. Das ist jetzt kein Trainer, der Hurra-Fußball spielen lässt aus meiner Sicht. Also der jetzt, er wird ja oft mit Jürgen Klopp in einem Satz erwähnt, weil er von Klopp mehr oder weniger entdeckt wurde. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Medien Wolf dann auch so eine kloppsche Art andichten möchten. Und das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Es ist ein Trainer, der, wie gesagt, ein sehr strukturelles Spiel aufziehen lässt und dann in den richtigen Momenten, möchte ich mal sagen, darauf setzt, mit guten Tempovorstößen dann Tore zu erzielen. Aber er möchte immer ein sehr stabiles Konstrukt erstmal auf dem Platz sehen. Das ist so mein Eindruck. Also dieses 1:0 gegen Magdeburg ist im Endeffekt fast schon eine Blaupause für das, was man unter Hannes Wolf erwarten kann.
Ach, guck an. Ja, also man hat ja schon gesehen, dass er so ein bisschen jetzt das Spiel von Christian Titz, will ich sagen, adaptiert hat, aber es ist nicht so viel anders gewesen. Ne? Der Pollersbeck stand jetzt nicht mehr andauernd an der Mittellinie, okay, aber im Großen und Ganzen war das jetzt nicht so ein himmelweiter Unterschied zum Stile eines Christian Titz, der nun gehen musste. Und du sagst, wir können also in etwa das erwarten. Das ist in Ordnung. Das ist ungefähr schon das, ja, wie nennt man das, die Handschrift von Hannes Wolf
gewesen. Er wird kein besonders extrem offensiven Fußball spielen lassen, aber auch keinen destruktiven Fußball. Wie gesagt, er steht darauf, Ballbesitz zu haben und möchte dann, das war mein Eindruck, zumindest beim VfB, gerne über schnelle Außenspieler halt den Weg nach vorne finden und eben dann zum Abschluss kommen und Tore erzielen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt gang und gäbe, dass Hannes Wolf seine Mannschaften bislang wunderbaren Offensivfußball hat spielen lassen. Das ist vielleicht das Endziel, sage ich jetzt mal, von ihm, aber im Prinzip guckt er schon, dass er sehr stabil das Zentrum dicht hat und versucht dann halt eben nach vorne Tempo zu entwickeln, wenn es sich anbietet.
Okay. Ja, das ist gut. Also kontrollierte Offensive hieß es ja damals bei Rehhagel, das erinnert mich gerade jetzt so ein bisschen daran.
Ich würde da, im weitesten Sinne würde ich da mitgehen. Ist natürlich auch schwierig von mir zu beurteilen, weil er wird sich natürlich das Spielermaterial anschauen, was er zur Verfügung hat. Und dann kommt es natürlich auch noch ein bisschen auf den Gegner an. Und eben wie so ein Spiel dann letzten Endes läuft. Und ich finde, dass er da eigentlich immer sehr, sehr gute Rückschlüsse auch zieht. Ja, wenn er das Spiel sieht, wie er dann vielleicht Spieler doch mal anders positioniert oder so. Es ist einfach ein taktisch sehr gut geschulter Trainer, der das, glaube ich, auch gut an eine Mannschaft weitergeben kann. Und es ist für ihn wahrscheinlich auch leichter, mit jüngeren Spielern zu arbeiten, die ihm das dann, jetzt klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, glauben. Ja, aber ich stelle mir natürlich schon schwierig vor, wenn du da ein Spieler bist, der vielleicht schon Nationalmannschaft gespielt hat, da Erfolge errungen hat, dass dann ein junger Trainer kommt und dir sagt, du musst das jetzt aber so und so machen, dass es dann vielleicht manchmal schwieriger ist für so einen Spieler, diese Ratschläge anzunehmen, kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber gerade mit jungen Spielern, da hat er irgendwie einen Draht. Hat man beim VfB, das möchte ich noch sagen, auch gut gemerkt. Es waren eben die jungen Spieler, die etwas enttäuscht davon waren, dass Hannes Wolf dann relativ schnell entlassen wurde und die älteren Spieler, ja, die Leitwölfe, möchte ich mal so sagen, die haben sich nicht groß dazu geäußert.
Okay, okay. Also das hat mich jetzt, also als du eben gesagt hattest, lassen sich womöglich die erfolgreichen Nationalspieler gar nicht so viel sagen von so einem jungen Trainer, habe ich gedacht, na wunderbar, weil Erfolg ist das, was wir beim HSV in den letzten Jahren jetzt ja wirklich nicht hatten. Insofern haben wir da ja genau den richtigen Trainer geholt, was ja auch ziemlich geräuschlos wieder vonstatten ging. Also man hat da wirklich im Grunde nichts von gehört und plötzlich war Titz weg. Das haben wir schon vorher geahnt, aber dass Wolf dann auch gleich mitpräsentiert wird, das fand ich natürlich ganz gut. Du hast schon gesagt, dass er sozusagen eine Entdeckung von Jürgen Klopp ist. Ich habe mich so ein bisschen schlau gemacht. Das heißt, ich habe seinen Wikipedia-Eintrag von Hannes Wolf da jetzt endlich mal aufgerufen und war einigermaßen beeindruckt. Ich wusste das gar nicht, muss ich gestehen, dass er so wahnsinnig erfolgreich war, auch in der Jugend von Borussia Dortmund. Und da ist sicherlich die Beziehung zu Klopp entstanden, ne?
Ja, genau, er hat ihn da entdeckt. Er hat, glaube ich, als Spielertrainer zunächst bitte nicht despektierlich jetzt sehen, Dorfmannschaft trainiert und da wurde er dann von Jürgen Klopp irgendwie entdeckt. Ja, und hat dann halt einfach sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet bei Borussia Dortmund, richtig tolle Spieler rausgebracht und vor allem, das ist mir auch schon beim VfB aufgefallen, er hat schon irgendwie so ein bisschen ein Händchen für aufkommende, in Anführungsstrichen, Stars. Ja, also dieser Wechsel von Brun Larsen zum Beispiel, letztes Jahr war natürlich einfach ein Spieler, den er kannte und unbedingt wollte. Also er erkennt dann schon, welche Qualitäten so ein Spieler haben kann, wie man ihn weiterbringen kann. Auch Pavard wurde bei Hannes Wolf sofort eingesetzt. Es war auch ein Spieler, der unter dem Trainer Luukay, der zuvor da war, eher abgelehnt wurde. Und Hannes Wolf setzt auf so junge Spieler, schenkt ihnen das Vertrauen und wird meistens dann eigentlich auch von den Spielern dann belohnt für das Vertrauen, das er ihnen entgegengebracht hat.
Ja, da sagst du sehr, sehr wichtige Worte für unsere geplagten HSV-Herzen, die ja immer seit Jahren danach dürsten, dass wir einen Trainer haben, der eben auf die Jugend, auf den Nachwuchs setzt. Nun hatten wir da ja ein halbes Jahr rund mit Christian Titz einen solchen Trainer und haben uns gefreut und viele, viele waren ja auch schockiert und nicht zu Unrecht, dass er eben gehen musste. Und jetzt aber haben wir wieder mit dem neuen Trainer wieder so einen. Das ist natürlich wirklich sehr gut, ne? Wo ja auch wirklich unsere HSV-Akademie über alle Maßen gelobt wird und auch vollkommen zu Recht, die der von uns geschiedene Bernhard Peters in den letzten 4 Jahren mit aufgebaut hat.
Er ist vielleicht ein bisschen impulsiver an der Linie, wenn man das so ranführen kann. Also die sind sich in ihrer Art und Weise schon ähnlich, glaube ich, aber Wolf wird zumindest energiegeladener als Christian Titz, aber ob das jetzt über Sieg und Niederlage letzten Endes entscheidet, möchte ich nicht beurteilen.
Nö, ganz klar. Titz war sicherlich auch einer, der wirklich sehr, sehr aufgeräumt und souverän da an der Seitenlinie war. Ne? Also negative Menschen mögen behaupten, er war dann so ein bisschen apathisch und abwesend, aber er war wirklich sehr, sehr zurückhaltend, introvertiert. Und wenn Wolf nun so ein bisschen mehr aus sich rausgeht, dann kann ich da wunderbar mitleben. Ne? Also in der B-Jugend 2-mal Meister mit Dortmund gewonnen, die A-Jugend hat auch zu einem Meistertitel geführt. Also man sieht schon, wo Hannes Wolf war Erfolg. Es ging dann ja mit dem VfB Stuttgart weiter, 2017 Aufstieg in die Bundesliga. Ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren ist der VfB Stuttgart abgestiegen? Ich glaube, es waren über 40 Jahre. Ne?
Ja, in den 80ern haben wir mal den Weg in die zweite Liga antreten müssen.
Ja.
Und kam dann glorreich wieder zurück, möchte man fast schon sagen. Ja, also da hat er gute Arbeit geleistet, aber auch das war wirklich richtig hart. Und gerade diese Spiele, ich habe mir das Hamburg-Spiel gegen Magdeburg angeguckt, die erinnerten mich wirklich an die Zeit, als der VfB in der zweiten Liga gespielt hat. Das waren so typische Spiele, die halt einfach nicht viel Spaß machen, aber am Ende ist man froh, wenn man die 3 Punkte irgendwie mitgenommen hat. Und ich fand, dass Hannes Wolf da wirklich gute Arbeit geleistet hat, weil der Anspruch natürlich in Stuttgart vergleichbar war mit dem, was man jetzt in Hamburg von ihm erwartet.
Genau, ne? Das ist das eine große Ziel, Aufstieg, dem wird alles untergeordnet und es war wirklich kein fußballerischer Leckerbissen gegen den ersten FC Magdeburg, das stimmt schon. Vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass er vorher natürlich erstmal nur 2 Tage im Amt war und nicht so wahnsinnig viel Eigenes vielleicht da reinbringen konnte. Dann gab es während des Spiels die Hinausstellung von Bates, meinem heimlichen Liebling. Ich bin David Bates-Fan. Aber da hat er dann auch gut drauf reagiert, ne? Und folgerichtig kam ja dann auch die, also diese, mit reagieren meine ich diese Umstellung. Sakai ging dann in die Abwehr, ne? Hat dann Innenverteidiger gespielt. Nare ist dann so ein bisschen nach hinten gezogen worden, aber trotzdem mit Raum nach vorne. Und dann kam ja der Maradona-Traumpass von Pierre-Michel Lasogga auf Nare und er brauchte nur noch zu vollenden. Also sicherlich auch ein taktisches Werk von Hannes Wolf, was zu diesem Tor geführt hat.
Da wollte ich nur kurz sagen zum Thema Verändern, fand ich auch noch ganz interessant, dass ihr ja die alten Co-Trainer von Christian Titz behalten habt und Hannes Wolf seinen, man muss schon sagen, kongenialen Partner Miguel Morera nicht mit nach Hamburg genommen hat. Das lag, glaube ich, nicht am HSV, sondern eher an Morera selber, der sich einfach, sag mal, vom Wohnort her nicht verändern wollte und erstmal nicht nach Hamburg wechseln wollte. So habe ich das jedenfalls verstanden bei der Pressekonferenz. Aber das war auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Mann an Hannes Wolfs Seite. Also das hat man nicht nur einmal gehört, dass Morera wirklich ganz wichtig ist für Hannes Wolf. Dementsprechend bin ich natürlich jetzt gespannt, wie er das komplett alleine mit für ihn fremden Leuten dann bewerkstelligt. Okay,
interessant, ja. Also das habe ich auch gedacht, beim HSV denke ich immer zuallererst daran, wenn die Co-Trainer zum Beispiel nicht gehen müssen, dürfen, sollen, weil man nicht noch weitere Abfindung zahlen möchte. Aber es ist natürlich auch so ein Punkt, wenn der eigentliche Co-Trainer oder sein Lieblings-Co-Trainer Morera sagt, nee, ich will hier nicht weg, dann muss man halt eine andere Lösung finden, ne? Ganz klar. Aber die Co-Trainer waren ja auch relativ frisch noch dabei. Insofern sind das jetzt auch nicht die typischen Titz-Co-Trainer, glaube ich, gewesen. Ich bin mal gespannt. Ich nehme das mal so hin, aber gewundert habe ich mich natürlich auch darüber. Ne? Was traust du denn den? Also du musst uns jetzt keinen Honig um den Bart schmieren oder wie immer das heißt mag. Aber was traust du denn dem HSV zu jetzt auch unter Hannes Wolf? Also du hast gesagt, die Spiele werden womöglich nicht attraktiver, aber es ist gut möglich, dass wir weiterhin Spiele gewinnen werden. Also was erreicht der HSV am Saisonende?
Ja, ich gehe fest davon aus, dass der HSV aufsteigen wird. Der Kader ist gut. Ich finde die Spieler, die ihr habt, also gerade auch was jüngere Spieler angeht, sehr interessant. Da ist einiges möglich, sage ich mal. Aber die zweite Liga ist halt einfach ein Dreckloch. Und damit meine ich jetzt nicht die Vereine, die da spielen, sondern die Art und Weise, wie da gespielt wird. Das ist schon nicht so schön. Und gerade wenn es mal nicht läuft, dann wird das natürlich dann relativ schnell wieder ein Kritikpunkt sein. Also der VfB hatte unter Wolf auch mal eine Phase, wo er, glaube ich, 5 Spiele in Folge nicht gewinnen konnte. Und er begann das auch so langsam in Stuttgart schon unruhig zu werden. Ja, aber das sind halt einfach so Phasen, die du in der zweiten Liga immer mal mit drin hast. Aber man muss dann realistisch bleiben, gucken, wie viele Punkte fehlen uns auf Platz 2, weil, ganz ehrlich, ist ja scheißegal, ob du Erster oder Zweiter wirst, Hauptsache du steigst auf. Klar. So, da wünsche ich dem HSV, ähnlich wie meinem Verein, einfach auch etwas mehr Geduld bei der einen oder anderen Entscheidung. Also, warum man da jetzt Christian Titz entlassen hat, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil er aus meiner Sicht zu weit im Plan war. Ja, aber ich gehe davon aus, dass Hannes Wolf zum zweiten Mal aufsteigen wird mit einem Verein. Wie souverän wird sich zeigen, aber ich bin eigentlich der Meinung, dass ihr die Qualität habt, um mehr oder weniger souverän am Ende aufzuscheiden.
Ja, also das habe ich auch gesagt, es müsste mit dem Teufel zugehen, aber man muss immer im Hinterkopf behalten, wir sprechen halt auch über den HSV und von daher ist da immer so ein kleines Restrisiko natürlich. Ne? Letzte Frage zu Hannes Wolf und ich versuche mit dieser Frage auch so kleines bisschen die Brücke zu schlagen zu deinem Lieblingsverein VfB Stuttgart. Trauerst du Hannes Wolf irgendwie nach?
Also ich traure gar keinen Trainern hinterher. Das habe ich eigentlich nicht mehr, weil die wechseln ja so oft. Ich müsste ja nur heulen die ganze Zeit beim VfB Stuttgart. Das ist ja ähnlich wie bei dir oder wie beim HSV. Ja. Aber es ist schon so, dass Hannes Wolf für etwas stand, nachdem ich mich persönlich gesehnt habe, nämlich nach einem Konzept für Fußball mit jungen Spielern und vor allen Dingen für eine Art Spielweise, die mir sehr gut gefallen hat. Also, dass er jetzt nicht Hurra-Fußball spielen lässt, heißt ja nicht, dass er schlechten Fußball spielen lässt. Das war nämlich nicht der Fall. Man hat schon eine gewisse Spielkultur erkennen können und die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und man hat auch gemerkt, dass er was entwickeln möchte und dass am Ende dieser Entwicklung vielleicht wirklich schöner Fußball stehen könnte. Ja, aber er hat halt nicht gesagt, ich lasse meine Jungs jetzt hier nach vorne stürmen und zur Not müssen wir halt dann einfach 3 Tore wieder aufholen, sondern er wollte halt aus einer sicheren Defensive heraus mit einer sehr fitten Mannschaft sich seine Punkte erarbeiten. Und das wäre ihm, glaube ich, auch noch gelungen, hätte der VfB Stuttgart ihn nicht vorzeitig entlassen. Also die Entlassung, ich finde sie schade, dass es so gekommen ist, hinterher trauern, nee, das ist es leider Gottes als VfB-Fan nicht möglich. Wie gesagt, sonst heule ich hier nur noch vorm Schreibtisch.
man muss ja auch immer nach vorne gucken. Nach Wolf, kam Korkut, Taifun Korkut, ein Transfer kann man ja bei Trainern immer schlecht sagen, aber ein Einkauf vielleicht auch nicht, aber diese Personalie, die hat ja doch so ein bisschen überrascht, also zumindest von außen. Ich habe damals nämlich gedacht, irgendwie als Korkut vorgestellt wurde, wunderbar, jetzt steht der erste Absteiger fest. Weil ich dachte, dieser Mensch kann doch bitte keinen Erfolg mit dem VfB Stuttgart haben. Und er hat nicht nur mich Lügen gestraft, gebe ich gerne zu. Also ich war komplett anderer Meinung. Korkut hat alle positiv überrascht, würde ich meinen. Auch dich sicherlich.
Absolut. Ja. Korkut hat vor allem davon profitiert, dass Hannes Wolf eine hervorragende Arbeit geleistet hat, was den Fitnesszustand der Mannschaft angeht. Also da hat er halt einfach eine Mannschaft top eingestellt auf die Rückrunde. Und hatte dann hier und da Pech, aber es ist halt einfach so, wenn du die Ergebnisse nicht bringst, dann gibt es halt einfach diese Entwicklung, dass irgendwann dein Name zur Disposition steht, und so war es dann halt bei Hannes Wolf auch. Das Problem war natürlich, dass Michael Reschke, der Sportvorstand des VfB Stuttgart, auch nicht unbedingt der allergrößte Wolf-Fan war, hatte ich so zumindest das Gefühl. Okay. Dementsprechend hat er, nachdem Hannes Wolf sich in einem persönlichen Gespräch dahingehend geäußert hat, dass er nicht mehr die komplette Mannschaft erreicht, ja, einfach zugepackt und hat gesagt, naja, dann müssen wir dich hier mehr oder weniger entbinden. Ich verkürze das Ganze jetzt. Da ist mit Sicherheit noch mehr passiert zwischen Trainer, Mannschaft und auch Sportvorstand. Aber ja, darauf kann man es letzten Endes komprimieren. Und er hat sich dann dafür entschieden, Hannes Wolf eben zu entlassen. Ja, und ich sag mal so, Korkut kam, hat davon profitiert, was Hannes Wolf in der Winterpause an Arbeit mit der Mannschaft geleistet hat, hat viel Glück gehabt, muss man auch dazu sagen. Ja, da gab es einige Spiele auch gegen den HSV, die können anders ausgehen. Ich erinnere mich da an den Gastauftritt vom HSV in Stuttgart. Das war ein Spiel, das hättet ihr auch gewinnen können. Ja. Stuttgart hat halt einfach viel Glück gehabt in der Rückrunde, Taifun Korkut genauso. Ja, am Ende bin ich froh, dass es zu Platz 7 gereicht hat. Jetzt sieht es wieder anders aus.
Ja, auf jeden Fall. Ja, im Nachhinein, nee, obwohl, das ist ja völlig hypothetisch. Ich hätte gesagt, wenn man jetzt irgendwie nicht Siebter oder vielleicht Vierzehnter geworden wäre, wäre man dann vielleicht mit anderen Vorstellungen, Voraussetzungen in die neue, in die aktuelle Saison dann gegangen und wäre womöglich nicht so abgestürzt. Also wenn ich jetzt...
Da gebe ich dir schon recht. Also die Hypothese, du sagst zwar, das ist sehr hypothetisch, natürlich ist es hypothetisch, aber letzten Endes ist es schon etwas, also diese Leistung, die der VfB da gezeigt hat, die hat schon so ein bisschen die eigentlichen Baustellen, die es zu bearbeiten gibt, zugemacht. Ja, also da hat man einfach drüber hinweggesehen, dass es schon so ein Generationenwechselbedarf, gerade was das Mittelfeld angeht, dass uns über die rechte Seite einfach auch so eine gewisse Durchschlagkraft fehlt, dass vielleicht ja in der Mannschaft selber auch gearbeitet werden muss, also wie die Hierarchie gestaltet wird. Das sind alles so Punkte, vielleicht haben die guten Ergebnisse das so ein bisschen vernagelt, aber eigentlich hast du dafür ja Profis dann im Verein, die sowas erkennen, auch im Erfolg und dann richtig handeln. Das wurde vielleicht nicht gemacht, also letzten Endes ist dann wieder das passiert, was ja regelmäßig bei meinem Verein passiert, nämlich dass man im Herbst dann den Trainer entlässt, den man 2 Monate zuvor noch aufgrund magischer Leistungen mit einem neuen Vertrag über 2 weitere Jahre ausgestattet hat, also nochmal ein Jahr.
Das war bei Tizia ja ähnlich, ne? Der hat im Mai dann einen 2-Jahres-Vertrag unterschrieben und 10 Pflichtspiele oder 11 mit Pokal später war dann
Geschichte. Und das muss ich übrigens auch noch anfügen bei Hannes Wolf. Es ist, glaube ich, sehr wichtig für Hannes Wolf, dass er jemanden im Verein hat, der hinter ihm steht und vielleicht auch mal in die Bresche springt, wenn es nicht so gut läuft. Das hat Jan Schindelmeiser beim VfB Stuttgart übernommen. Also immer, wenn die Kritik in Richtung Wolf ging, war Jan Schindelmeiser da, der seinen Trainer verteidigt hat. Das war jetzt nicht so, dass er gesagt hat, der Trainer steht nicht zur Disposition oder sonst irgendwas. Das nicht mal, sondern in der Art und Weise, wie er Vorspielen am Sky-Mikrofon argumentiert hat, hat man sofort gemerkt, der Trainer ist nicht unser Problem. Wir diskutieren und sprechen überhaupt nicht über den Trainer. Und das hat Hannes Wolf, glaube ich, auch in der schwierigen Zeit, die er in der zweiten Liga hatte, mit diesen 5 Niederlagen, oder zwar nicht 5 Niederlagen, aber 5 sieglosen Spielen in Folge, einfach auch Zeit geschafft hat, um weiter mit der Mannschaft vernünftig arbeiten zu können. Das hat zum Beispiel dann im Januar, Februar gefehlt, als er entlassen wurde. Reschke hat das nie getan, ganz im Gegenteil. Er hat sich öffentlich darüber geäußert, dass er jetzt mit dem Trainer mal über die Taktik sprechen müsse. Also auch da hoffe ich, dass der HSV mit Ralf Becker jemanden hat, der bereit ist, sich vor seinen Trainer zu stellen und dann vielleicht auch mal in Anführungsstrichen auf die Fresse zu bekommen, wenn es mal nicht so gut läuft. Das ist, glaube ich, schon wichtig bei so einem jungen Trainer.
Ja, also da der Fanliebling jetzt rasiert wurde, in Anführungsstrichen, das jetzt im Grunde Beckers Mann ist, glaube ich, bleibt Becker auch gar nicht wahnsinnig viel übrig, außer es wird wirklich 5 Niederlagen im Stück geben, außer sich da wirklich vor Hannes Wolf zu stellen und ihn bis aufs Messer zu verteidigen. Da warte ich mal einiges. Aber jetzt noch einmal kurz zurück zu deinem Leib- und Magenverein. Du sagtest vorhin, da waren die Profis am Werk und haben Entscheidungen getroffen. Diese Profis haben jetzt Markus Weinzierl installiert als neuen Cheftrainer und der VfB Stuttgart steht auf Tabellenplatz 17. Das aber auch nur, weil er punktgleich und torgleich mit Fortuna Düsseldorf ist. Also man kann sagen, VfB Stuttgart ist letzter der Bundesliga. Ja. 6:21 Tore. Das heißt, ich glaube, nur noch Mainz und Schalke haben weniger Tore geschossen, aber die meisten Tore eingefangen und 5 mickrige Punkte bis jetzt geholt nur. Wohin führt der Weg des VfB Stuttgart? Kann Weinzierl euch da nochmal aus dem Tabellenkeller ziehen?
Das ist momentan, glaube ich, ganz schwer vorherzusagen, weil die Qualität ist schon da, um eben nicht abzusteigen. Ja. Aber es entsteht hier momentan so eine Dynamik, so eine Art Selbstzerfleischung, habe ich das Gefühl. Mhm. Und so richtig kann ich jetzt momentan so kurz nach diesen beiden Niederlagen ehrlich gesagt nicht so wirklich einschätzen, wo die Reise hingeht. Also ja. Ich befürchte,
ja, die
war
schon extrem, ne?
Ja, weil die Leistungen, die halt gezeigt wurden bislang in der Hinrunde, geben mir überhaupt keinen Grund zur Hoffnung. Also es ist nicht so, dass wir jetzt sagen könnten, ja, aber warte mal, bis der und der Spieler zurückkommt, der gerade verletzt ist, dann geht's wieder vorwärts oder Mensch, hier hat man ja Pech. Ja, also wir haben wir unglücklich verloren oder so. Ganz im Gegenteil. Von den 5 Punkten kannst du halt eigentlich nochmal 4 abziehen, weil gegen Bremen, da weiß kein Mensch, wie wir das Spiel gewinnen konnten. Ja, also da haben wir nur noch 2 auf dem Konto. Und gegen Düsseldorf, da haben wir durch eine überragende Leistung von Ron Robozila gerade mal so ein Pünktchen noch bekommen. Wir haben eigentlich nur einen Punkt wirklich verdient. Und das war gegen Freiburg, dieses 3-3. Wird von den HSV-Leuten wahrscheinlich keiner gesehen haben. Ist auch scheißegal. Aber wir haben bislang nicht einmal eine Leistung gebracht, die mir Mut macht. Und das ist das letzten Endes, was mich so ein bisschen in Stocken geraten lässt, um jetzt hier wirklich eine Prognose abzugeben. Mhm. Ihr habt ja auch eine hervorragende Qualität gehabt in der letzten Saison. Ist ja nicht so, dass ihr eine Mannschaft hattet, die zwangsweise um den Abstieg mitspielen muss. Köln ist mit Sicherheit das Gleiche gewesen. Und trotzdem sind das dann die beiden Mannschaften, die am Ende in die zweite Liga gehen mussten. Mhm. Stand heute befürchte ich das Schlimmste.
Ja. Ja, klar. Alles andere wäre auch hanebüchen. Ne? Ich habe es ja eben vorgelesen oder erzählt. Also ich habe es abgelesen, ich habe es erzählt. Tabellen 17. Und klar, der Abstand zu den Nicht-Abstiegsplätzen ist nach 9 Spieltagen noch nicht so wahnsinnig groß, nämlich nur ein Punkt. Aber wie du eben sagtest, ne? mit diesem Selbstzerfleischen, was da augenscheinlich in Stuttgart gerade vor sich geht, wird die ganze Geschichte nicht eben einfacher. Ne? Da muss schon eine Mannschaft auf dem Platz stehen. Ansonsten, kann
es schwierig. Ja. Und für den Trainer ist es natürlich auch nicht leicht. Du kommst da zu einem Verein, möchtest ja einfach jetzt, du hoffst, dass du die Qualität vorfindest und um eben besser zu werden und nicht abzusteigen. Und kassierst du halt gleich 2 so krasse Niederlagen, 2x 0-4, ist schon heftig. Also
das ist wirklich schon hart.
Ja, andererseits kann man vielleicht auch sagen, lieber starte ich so scheiße und ziehe den Karren dann aus dem Dreck. Andersrum, ja, habt ihr einen verhältnismäßig guten Saisonstart gehabt und seid dann mit einer Bruchlandung wieder da aufgeschlagen, wo ihr eigentlich nicht mehr hin wolltet. Also es ist einfach eine blöde Situation, gerade für solche großen Vereine, die so viele Fans hinter sich haben und eine gewisse Erwartungshaltung ist natürlich da, aber ich glaube, die ist in Stuttgart jetzt nicht unbedingt Euroleague oder sonst irgendwas, sondern dass man vernünftigen Fußball spielt, die 40 Punkte relativ schnell sich verdient und dann mit dem Abstieg nichts mehr zu tun hat. Und davon sind wir natürlich aktuell weit entfernt.
Ja, leider, leider. Also ich sage das nicht nur, weil du jetzt hier zu Gast bist, sondern habe ich öfter schon verlautbaren lassen. Ich hege auch gewisse Sympathien für den VfB Stuttgart. Vielleicht nicht so extrem wie du für den HSV, aber ich habe da immer mal drauf gespielt. Die Spieler haben mir immer sehr gut. Es waren oft Einzelpersonen, die mir immer sehr gut gefallen haben. Ich meine, das ging damals wirklich, wir sind ja alte Säcke, es ging damals los mit Sigur Vinson.
Ja.
Es ist wirklich, waren goldene Zeiten, wirklich. Ganz toll gespielt. Oder als der HSV und VfB Stuttgart sich 1984 um den Meistertitel gestritten haben und Stuttgart leider, leider gewann. Ne, das waren also Top-Duelle.
Da war ja nicht mehr auf der Welt. Offiziell.
Nein, du bist ein junger Hüpfer, das stimmt schon, ne? Aber
das wird. Ich lasse jetzt mein Geburtsdatum mal außen vor.
Okay, darüber wollen wir, über schlimme Sachen, über allzu schlimme Sachen wollen wir heute nicht sprechen. Aber VfL Stuttgart, der hat sich so meine Sympathien verdient aufgrund seiner Spielweise früher. Und dann, wie hieß denn das, das magische Dreieck früher, ja. Ne, mit Balakow und Elber und Bobic damals. Das war schon alles gut anzusehen. Ne?
Und wir sind uns auch einig. Wir alle wollen doch lieber solche Vereine wie den HSV, VfB, Köln oder so in der ersten Liga sehen und eben nicht dann Leipzig und Hoffenheim und den ganzen Kack. Das erträgt ja letzten Endes keiner mehr. Also das ist ja, also von daher bin ich ganz bei dir. Ich hätte auch lieber gern Kaiserslautern in der zweiten Liga als irgendwelche Vereine, die dann auch vielleicht den einen oder anderen Investor an der Hand haben. Es ist halt eine Entwicklung, die es momentan gibt im Fußball. Und wenn du dann auch noch einfach Leute, sag ich mal, in Führungspositionen hast, die ihren Job nicht besonders gut machen, dann wird es schwierig, auch für so etablierte Vereine mit so großen Fangruppen wie Stuttgart oder Hamburg oder Köln.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. So, also, Ricky, wir kommen zum nächsten Punkt, entscheide ich jetzt ganz einfach mal. Wir könnten noch stundenlang sprechen, aber dann werden womöglich die ein oder anderen Hörer nicht ganz so unrecht sagen, das ist doch ein HSV-Podcast hier. Wieso sprechen wir denn nur noch über den VfB? Das geht natürlich nicht.
Das stimmt.
Ne? Also, ich grundsätzlich gerne, die Hörer sind schuld, haha. So, wir arbeiten unsere Rubriken jetzt mal ab und du vertrittst heute den Hobbs, hast du mir versprochen im kleinen Vorgespräch. Wir werden uns jetzt um die Szenen des Spiels kümmern und wir müssen so ein bisschen aufarbeiten. Wir hatten ja in der vergangenen Folge 519 des Nur HSV Podcast, die hatten wir vor dem Spiel ungewöhnlicherweise, vor dem Spiel gegen den VfL Bochum aufgenommen und deswegen müssen wir erstmal jetzt die Szenen des Spiels 10 aufrufen und vorlesen. Nämlich die Szenen des Spiels gegen den VfL Bochum. Das Spiel endete 0-0. Ich würde sagen, wir sparen uns einfach mal, weil es auch schon ein bisschen länger her ist, jetzt auch nochmal die Analyse dieses Spiels. Es war auch das letzte Spiel unter Titz. Das ist jetzt auch mehr als Geschichte, kann man glaube ich sagen. Brauchen wir nicht mehr drüber sprechen. Wir haben immerhin einen Punkt zu Hause geholt. Wir sind zu Hause formschwach und ich glaube, damit lassen wir diese Analyse jetzt auch sein. Und ich würde sagen, wir lesen jetzt die Szenen des Spiels vor in gewohnter Art. Ich habe vorher so ein bisschen kuratiert, nämlich was jetzt mehrfach genannt wurde, habe ich vorher schon mal ausgestrichen. Und deswegen beginne ich jetzt, wenn ich ihn finde, mit dem HSV-Fan live. Und der schreibt, HSV zwischen Planlosigkeit und Genialität. Szene des Spiels. 10. Douglas Santos, wie er in der 37. Minute erst keine Anspielstation findet und dann einen genialen Pass in die Tiefe spielt. Leider ohne Ergebnis, weil Itos Flanken nicht ankommen. So.
Susi schreibt.
Ich brauche dir gar nichts erklären, du weißt
ich es. Weiß, genau. Ich höre euren Podcast ja regelmäßig. Ja. Du musst mir nichts erklären. Ich bin letzten Endes immer voll involviert, wenn ihr aufnehmt.
Sehr schön.
Susi schreibt, nach 40 Minuten fragt eine Frau hinter mir, wer spielt denn überhaupt?
Das ist auch nicht schlecht, ne? Also wir können jetzt ein Klischee aufmachen, ne? Also wenn sie schreibt, es war eine Frau, aber Susi ist ja selber eine Frau und ich weiß auch, dass Susi ganz, ganz anders mitfiebert und herzliche Grüße übrigens, Susi. So, ich bin dann dran mit der aus Wacken und der schreibt, ja, welche nehme ich denn da? Der hat nämlich zwei geschrieben, aber eine haben wir schon genannt. Ich lese seine zweite vor. Damit konnte keiner rechnen. Damit meint er, dass außer seiner eigentlichen Szene des Spiels jetzt noch eine zweite kommt. Daher jetzt meine eigentliche Szene des Spiels. 70. Minute, Jatta kommt. Jetzt dreht das Spiel, nur der HSV. Naja, nicht ganz.
Tom Schwede schreibt, Szene des Spiels Nummer 10, selten war es so schwer, sich festzulegen, das alles war Murks. Insofern wähle ich die Einwechslung von Jatta, denn das war das Einzige, der am Ansatz wollte. So ist es richtig.
Ach so, ja, so rum, genau. Ach, guck mal, ja, doch, die Einwechslung, guck mal, hätte man gar nicht vorlesen sollen. Wir haben ja immer gesagt, doppeltes lesen wir nicht vor. Aber Tom Schwede hat das sehr, sehr schön geschrieben, insofern alles richtig. Ich mache weiter mit Christian und der schreibt, Szene des Spiels, nehme mal den Spielzug um die 49. Minute. Viel Ballbesitz und Zug zum Tor, aber Abschluss von Ito zu harmlos. Wie schon in den Spielen zuvor. Keine Weiterentwicklung im Spiel, dadurch stelle ich mal wieder die Trainerfrage. Und dann noch Hashtag Roger Schmidt is coming. Naja, also Trainerfrage war ja letztlich richtig, der Hashtag, aber Roger Schmidt ist es dann doch nicht geworden.
Stefan schreibt, 84. Minute, aussichtsreicher Konter über Lasogga. Der könnte selbst durchtanken oder nach rechts außen auf Jatta spielen. Er passt selbstlos und der Angriff verpufft. Jatta bleibt aber eine geordnet, was? Jatta belebt, so ist es richtig. Jatta belebt, aber einen geordneten Vorstoß wird er wohl nicht mehr hinbekommen, leider.
Ja, guck mal.
Wieder Jatta.
Wunderbar. Ja, der hier, da genau. Das waren die Szenen des Spiels. Es waren nicht eben viel, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja, und hauptsächlich wurde da tatsächlich über Bakary Yatta geschrieben. Es war sein erstes Pflichtspiel überhaupt in der Saison für den HSV, also in der Profimannschaft. Ne? In der U21 ist er schon zum Einsatz gekommen, aber jetzt das erste Mal im Kader und auch gleich eingewechselt. Ja, Yatta belebend, aber wie Stefan so schön schreibt, einen geordneten Vorstoß wird er wohl nicht mehr hinbekommen. Kennst du die Spielweise von Yatta so ein bisschen? Auf mich macht er immer den Eindruck, als sei er so ein junges Reh, das er so ein bisschen hin und her hüpft.
Ich bin ehrlich, nein, ich kenne sie nicht. Ja, okay.
Yatta ist ja, wenn ich jetzt Bild-Zeitungsredakteur würde ich sagen, hier unser Flüchtlingsstürmer. Der kam ja nach Deutschland und ohne jemals in irgendeinem Verein gespielt zu haben.
Ah, und die Geschichte kenne ich ja.
Ja, genau. Und als er dann 18 wurde, durfte er dann seinen Profivertrag unterschreiben und vorher durfte er nicht spielen. Und jetzt gehört hochoffiziell gehört er zum Profikader. Er springt immer hin und her, so ein bisschen zwischen U21 und Profimannschaft und auf dem Platz eben auch. Also ich finde, er ist wahnsinnig schnell. Er bringt für einen 18- oder 19-Jährigen einen Wahnsinnskörper mit, muss ich sagen, aber taktisch hapert es eben noch gewaltig und die große Befürchtung ist eben, dass Yatta, weil er eben nicht schon als 12-, 13-, 14-Jähriger diese, in Anführungsstrichen, Ausbildung in Profiklubs genossen hat, ist eben die Befürchtung, dass es da taktisch eben auch nicht so wirklich gute Fortschritte geben wird. Wir werden das verfolgen, wollen mal sehen. Ja, um das Ganze so ein bisschen abzukürzen, ist, wir benennen ja immer Hobst und ich unsere Szene des Spiels. Ich entscheide mich tatsächlich jetzt auch für die Einwechslung von Yatta, muss ich mal sagen. Auch so ein bisschen stellvertretend für die vielen, vielen Umstellungen und auch Änderungen, die Christian Titz ja noch probiert hat in seiner Zeit und die ja letztlich auch so ein bisschen zum Ausführt. Man hat ihn ja vorgeworfen, dass er da so je länger es andauerte, immer mehr probiert hat, aber es sah so ein bisschen planlos aus alles. Ne? Also von daher entscheide ich jetzt mich mal, dass Yattas Einwechslung meine Szene des Spiels ist.
Den schließe ich mich einfach mal an, denn er wurde häufig genannt von euren Hörern.
Ja, eben, ne? Genau. Und die wissen ja auch Bescheid hier. So, ich notiere mir das. Und dann kommen wir, würde ich sagen, gleich weiter zur Szene des Spiels 11. Und das ist von der Partie gegen oder in Magdeburg, die ja noch so ein bisschen mehr im Hinterkopf ist. So, jetzt muss ich mal eben gucken, mit wem fangen wir da an? Wo ist er? Ich will hier nichts Falsches sagen. So.
Der Nils
ist es. Da ist er. Und Nils... Genau, mit dem fange ich auch mal wieder an. Und Nils war auch so frei, zwei Szenen des Spiels vorzulesen. Die erste werde ich nicht vorlesen, weil es nachher eine schönere gibt, die gleiche Szene beschreibt. Ich fange mit seiner zweiten an. Also Nils Haag schreibt, Vorschlag 2 für Szene des Spiels 11 ist der verzweifelte Versuch des Sky-Kommentators, den Platzverweis als Vorteil für den HSV herbeizureden. Hashtag Humbug.
So, da muss ich kurz darf man da kurz einschreiten hier?
Ja, bitte,
ich fand nämlich auch, dass die Räume, die dadurch eröffnet wurden, dem HSV eher in die Karten gespielt hatten. Also ich finde das gar nicht so blöde, dass der Kommentator das so auslegen wollte.
Okay. Ja.
Weil so kam es mir jetzt als neutraler Zuschauer auch vor, dass die Hamburger etwas besser ins Spiel gekommen sind, nachdem sie nur noch zu 10 auf dem Platz standen.
Ja, siehst du. Ja, ich meine, nur weil Nils Haag, den ich auch herzlich grüße hier, das schreibt, heißt es ja nicht, dass er recht haben muss oder dass wir und der Kommentator recht haben müssen. Aber grundsätzlich kann das ja wirklich eine Befreiung sein. Ne? Also man ist gezwungen, seinen Stil jetzt einfach mal zu ändern und das kann ja durchaus auch zum Vorteil gerieren. Ne?
Passend dazu habe ich eine Szene des Spiels und zwar vom hsvfanlive.de. Für mich die Szene des Spiels im Spiel gegen Magdeburg war die Umstellung auf die hängende Viererkette mit Sakai in der Mitte und vorne raushängend Narei, der gleichzeitig nach vorne orientiert und ja, so auch den Siegtreffer gemacht hat. Klasse, überraschender Schachzug von Hannes Wolf.
Siehste, und da haben wir gleich gesehen, hier unser neuer Trainer hat's drauf. Ne? Sehr schön. Mit wem bin ich jetzt dran? Ich lese Blöchi vor. Szene des Spiels ist für mich die gelb-rote Karte für Bates. Danach war es ein insgesamt besseres Spiel. Bis dahin fühlt es sich noch sehr titzig an.
Tom Schwede schreibt, Szene des Spiels, Abpfiff in Magdeburg und beim Blick auf die Spieldaten wird deutlich, Pollersbeck hatte nicht die meisten Ballberührungen.
Ja, das ist, hast du diese Statistik irgendwie mitbekommen? Also Pollersbeck soll ja irgendwie bis zum gewissen Zeitpunkt der Saison die meisten Ballkontakte aller Spieler in der zweiten Liga haben.
Das
ist Wahnsinn.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen. Aber ich kann es mir, das muss ich mal kurz fragen. Wie war es denn du als Fan mit der Ausrichtung von Pollersbeck eigentlich zufrieden, dass er so weit nach vorne gegangen ist? Ich fand das persönlich irgendwie interessant, aber so ein bisschen unwohl wäre mir da als Fan, glaube ich, schon.
Ich glaube, mit interessant hast du das auch genau richtig beschrieben. Erstmal war das was Neues. Ey, das ist ja super. Was machen wir denn jetzt ja? Und dann klappt das ja auch noch. Ne? Und alle Welt spricht vom HSV und selbst irgendwelche englischen Trainer oder Journalisten, ich krieg's nicht mehr hin, twittern da, nimm Szenen aus irgendwelchen Spielen und hier, so ist der Fußball der Zukunft. Da waren da Tweets zu lesen und so weiter. Aber das hat natürlich auch seine Tücken. Der Gegner kann sich natürlich sehr gut drauf einstellen. Und wir haben immer gesagt, es werden Gegentore durch diese Spielweise zustande kommen. Und mindestens einmal ist es ja auch passiert. Ne? Aber
Und es gab ja auch gegen Magdeburg so eine Szene, als ein Magdeburger das auch noch versucht hat auszunutzen und Pollersbeck halt einfach nicht mehr so weit vorm Tor stand, dass er nicht mehr rechtzeitig rankam. Aber ich glaube, der wäre eh drüber gegangen oder so.
Er ist dann drüber gegangen, glaube ich, aber wie du sagst, ne, wenn da ein etwas, wenn ein Spieler ein bisschen mehr Glück hat, dann klingelt es eben im Kasten und und auch vollkommen zu Recht. Ne? Also ja, ich finde es okay, wenn das mehr gestreut wird und das nicht die einzige Option ist. Ne? Dann kann man das immer mal wieder einbauen. Ne? Ja, das ist so meine Meinung. So, du hattest es vorgelesen. Dann mache ich jetzt weiter mit L. Frommeier. Die Sprechchöre nach dem Abpfiff für Christian Titz. Ein toller Abschiedsgruß an den sympathischen Ex-Trainer. Mach it gut.
HSV Arena, Szene des Spiels 11, klar, das 1:0, schöner Pass von Hand auf Jatta, Sprint über 50 Meter, dann über Holtby, Mangala zu Lasogga und dann der Zuckerpass auf Narei und der tunnelt dann noch Brunst, den Ex-HSV-Spieler, endlich mal schnell nach vorne gespielt und ein wenig Platz gehabt.
Ja, also das ist so wirklich hier schon eine Analyse hier im Tweet. Kann der Kicker auch nicht besser schreiben. Ne? Sehr schön gemacht, sehr schön. Gut, ich bin bei Mittelstürmer 1887. Meine Szene des Spiels war das Tor durch Narei. Nach der gelb-roten Karte für Bates die totale Erlösung. Ne? Das Tor hat nämlich, glaube ich, noch keiner erwähnt hier bis dahin. Ne? Nö, genau, so.
Einmal HSV, immer HSV, Szene des Spiels 11 bekommt Polle dafür, als er in der 93. Minute den Ball bei der letzten Ecke souverän runtergepflückt hat. Da war mir klar, dass wir das Spiel gewinnen.
Ja, das kann man dann auch, wenn der Torwart den Ball in der Hand hat und in der 93. Minute, dann kann man sich auch einigermaßen sicher sein.
Ja, da sah es danach aus.
Das stimmt. Ne? So, und als letzten habe ich hier noch C.Titz. Ah, sehr schön. Szene des Spiels bekommt unser neuer Trainer Wolf für sein Interview direkt nach dem Spiel, als er die Kondition der Mannschaft und deren Trainer dafür gelobt hat. Das macht nicht jeder Trainer. PS, ich bin / war trotzdem gegen die Trainerentlassung. Also, das ist natürlich auch nochmal ein schöner Punkt. Hannes Wolf ist sich nicht zu schade zu sagen, das hier ist nicht nur auf meinem Mist gewachsen, das ist nicht nur mein Sieg hier, sondern da trägt mein Vorgänger auch noch einen großen Teil daran. Ne?
Ja, das ist ein feiner Sportsmann, Hannes Wolf. Das werdet ihr auch mit Sicherheit noch merken, wenn das nicht eh schon wisst. Und ich möchte jedem HSV-Fan die Pressekonferenzen in Zukunft ans Herz legen, denn die fand ich immer besonders gut. Also ich mochte Hannes Wolfs Art, über Fußball zu sprechen. Und danach kam Taifun Korkut, der sich da eher im Floskeln, im Lankin-Floskeln beim VfB Stuttgart ausgezeichnet hat. Mhm. Und ich sehnte mich da mehr oder weniger häufig nach Hannes Wolf und seinen doch für mich persönlich sehr guten, auf den Punkt gebrachten Analysen zu diversen Fragen dann auch und eben zum Spiel.
Okay. Sehr schön, wunderbar. Ja, der Ordnung halber wollen wir auch hier nochmal die Szene des Spiels küren. Was würdest du denn sagen? Ist deine Szene da irgendwie dabei gewesen? Du hast das Spiel ja auch nicht ganz gesehen, also, aber ich frage dich trotzdem gern.
Ich kann dir sagen, was meine Szene war. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt wirklich damit reinfällt. Es war wirklich, als ich Hannes Wolf zum ersten Mal in der Seitenlinie beim HSV gesehen habe. Es war für mich so ein Moment, der mich fast schon, das war eine Art Zeitreise, möchte ich fast schon sagen. Also ich sah plötzlich wieder Hannes Wolf in der zweiten Liga bei einem Traditionsverein an der Seitenlinie stehen und ich dachte so, ja, das war mal mein Mann. Deswegen, das war für mich irgendwie so die Szene des Spiels, als ich ihn da an der Seitenlinie gesehen habe.
Glaube ich dir gern. Das ist natürlich auch so ein bisschen durch die Stuttgarter Brille natürlich gesehen, das Ganze. Aber ja, ist halt deine Szene, ist völlig berechtigt. Ne? Ja, ich schließe mich auch hier wieder einem an, der das, habe ich ja eben schon mal gesagt, besonders schön beschrieben hat, kicker.de-like, also HSV Arena nennt er sich hier, hat den Hashtag derdenker11 und den möchte ich hier nochmal erwähnen. Also er hat das, ja, das 1:0 in seinem Gesamtkonstrukt beschrieben und das ist auch für mich meine Szene des Spiels, weil das war ja schon so ein Brustlöser. Ne? Also du hast einen neuen Trainer, du bist in Unterzahl, du weißt nicht, ob du dieses Spiel nicht auch wieder kein Tor schießen willst, wirst. Wir haben ja so wahnsinnig wenig Tore bisher geschossen, erst für eine Spitzenmannschaft. Und dann dieses erlösende 1:0 und das dann eben auch noch so entstanden ist, weil da sogar bei allem Respekt und bei aller Liebe, die wir HSV für ihn empfinden, ja, ein Maradona ist er eben doch nicht, aber wenn er so einen schönen, feinen Pass da aus dem Fuß zaubert, dann muss das auch Erwähnung finden. Hat er wirklich sehr schön gemacht. Naray hat dann einfach eiskalt zugeschlagen und das war für mich als Gesamtkonstrukt dieses Tor, was er dann auch zum Sieg führte, dann meine Szene des Spiels, würde ich sagen. Ne? Das notiere ich mir und damit haben wir der Chronistenpflicht dann auch Genüge getan. Sehr, sehr schön. Ja, Vicky, haben wir noch irgendwas? Nein, also wir haben keine VfB-Themen mehr. Es tut mir leid. wir an dieser Stelle des Podcasts. tut es mir gerade gar nicht so sehr leid, ne, weil du redest ja gerade gar nicht so sehr gern über den VfB-Stuttgart. Nee. Ne? Zumindest nicht über das Sportliche. Ne?
Ich kann ja kurz noch aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir so viel Zeit noch haben. Aber bevor ich jetzt mit dir hier aufgenommen habe, wollte ich eigentlich eine neue STR-Folge aufnehmen. Da setze ich mich hier hin, laber los und schieße das dann so einfach ins Internet raus. Geht meistens so 20 Minuten, also ich fasse mich da verhältnismäßig kurz. Und ich habe das jetzt dreimal wieder abbrechen müssen, weil ich mir einfach gedacht habe, ey, wenn das jemand hört vom VfB Stuttgart, da ist mir aber eine Unterlassungsklage sicher. Also ich habe mich jetzt dafür entschieden, ein, zwei Tage zu warten, um ein bisschen runterzufahren. Meine Aufgebrachtheit, wenn es dieses Wort überhaupt gibt, hängt auch ein bisschen mit den beiden Auftritten von Michael Reschke bei Vontora und, wie heißt der andere Idiot, Dietrich beim Doppelpass zusammen. Ups, jetzt habe ich schon wieder getan. also ich bin momentan leicht erhitzt, um das mal so auszudrücken, und versuche mich hier ein bisschen abzukühlen und dann im Laufe der kommenden Woche eine halbwegs vernünftige STR-Ausgabe rauszuhauen.
Ja, also eine Woche ohne STR ist ja auch irgendwo eine verschenkte Woche.
Sag's, wie es ist. Es ist eine verschenkte Woche.
So ist es, ne? Genau. Ja, es ist wirklich schade. Hobst und ich, wir kennen das ja auch. Wir haben ja neulich auch schon mal eine Folge ausfallen lassen. Wenn nicht nur die sportliche Leistung, sondern auch das Sportpolitische bei deinem Leib- und Magenverein einen derart auf den Magen schlägt, jetzt sage ich schon wieder Magen, dass du wirklich keine Lust hast, entweder einen Podcast wirklich aufzunehmen oder so in Rage bist, dass du da die Justiz fürchten musst, dann ist es schon immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen. Ne? Also ich hoffe auch wirklich auch für deinen Verein, dass sich das wirklich schnell ändern wird. Wir sind, ja, ich will nicht sagen, wir sind auf einem guten Weg, aber wir haben das jetzt erstmal so ein bisschen, wir haben gewonnen, wir haben einen neuen Trainer, es scheint erstmal wieder ein, zwei Wochen vielleicht Ruhe zu geben, aber ich hoffe eben auch, weil ich den VfB Stuttgart ganz gern mag, dass es bei dir dann auch wieder bald in ruhige Gewässer dann geht, das Ganze, ne? Dieses große Dickschiff auch. Ja, wird schon, ganz klar. Ne? Und wenn, dann hast du ja immer noch deinen anderen Podcast, da kannst du ja ordentlich draufledern. Ne? Da hast du ja auch noch zwei Mitstreiter, dann könnt ihr euch ja gegenseitig da so ein bisschen erst anmeckern und dann streicheln. Ne?
Genau.
Genau. So, also ich würde sagen, mir bleibt nur noch der Hinweis auf das nächste Spiel. Wir stellen ja sonst immer gerne den Gegner so ein bisschen vor, aber es ist ein Pokalspiel. Ricky, du kennst den Pokalwettbewerb, weil der VfB Stuttgart immer einmal dabei ist. Ne?
Genau, ich kenne den gut.
Sehr gut.
Ihr seid vor allen Dingen die unterklassigen Gegner, gegen die verlieren wir meistens.
Genau, Rostock war es, ne? Ja, Rostock. Und Rostock ist, glaube ich, Drittligist. Ich schlage mich tot, ich weiß es nicht.
Ja, stimmt.
Ja, knapp verloren. Und auch wir spielen nämlich jetzt gegen einen Drittligist. Und wenn Hobbs und ich schon die Zweitligisten, unsere Gegner in der zweiten Liga, immer nicht kennen, dann wird es in der dritten Liga natürlich noch schwerer. Die kennen wir erst recht nicht. Deswegen bleibt es hier bei dem Hinweis, dass wir am kommenden Dienstag, den 30. Oktober um 20.45 Uhr in der zweiten DFB-Pokalrunde spielen beim SVW in Wiesbaden. Und dieser Verein ist erstmal sympathisch, denn er hat in der ersten Runde den FC St. Pauli geschlagen. 3-2 nach Verlängerung. Und
echt, das ist ja lustig. Ja. Das wusste ich gar nicht.
Ja, das ist großartig. Ne? Ja. Ja. Ich habe damals schon gesagt, irgendwie, guck mal, jetzt werden die, also jetzt verliert St. Pauli extra, damit sie auch im Pokal nicht auf uns treffen. Die verpieseln sich, wo es geht. Ne? Aber ja. So ist es halt. Gut, und Hashtag für die Szene des Spiels bei Wien Wiesbaden ist dann SDS Pokal 02. Das muss man sich merken, aber wir werden per Twitter auch nochmal darauf hinweisen, dann zu gegebener Zeit. Und viel mehr kann man über dieses Spiel erstmal gar nicht sagen. Ja, das nächste Punktspiel ist dann sehr, sehr spannend. Das ist dann am Montag, den 5. November, gegen den 1. FC Köln. Aber das ist noch ein bisschen hin. Und als allerletzten Service würde ich sagen, teile ich noch kurz das Ergebnis mit. FC St. Pauli verliert zu Hause gegen Holstein Kiel 0-1. Das ist aber sehr, sehr schade für den Stadtteilverein. Bleiben sie Fünfter oder nee, sie waren ja, glaube ich, sogar Vierter. Nun fallen sie auf den 5. zurück. 2 Punkte hinter dem großen HSV. Sehr, sehr schön. Ricky, ich bedanke mich bei dir. Es war mir ein großes Vergnügen und ja, also wirklich, die Freude ist groß, dass du hier zugesagt hast und dann auch so flexibel in der Uhrzeit der Aufnahme dann warst.
Ja, ich habe zu danken für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht, bei einem anderen Vereinspodcast mal zu Gast zu sein. Und ja, wünsche euch viel Glück. Hoffentlich steigt er auf und wir nicht ab, denn ich würde mich sehr darüber freuen, wenn sich der VfB und der HSV in der nächsten Saison in der ersten Liga wieder treffen.
Das waren sehr, sehr schöne Worte. Kann ich nur unterschreiben, denn wir waren uns vorhin schon einig, solche Vereine gehören auch in die erste Liga. Und das wäre doch mal was. Und dann muss ich ja endlich mal so eine schöne Auswärtsfahrt planen. Ne? Warum denn nicht mal nach Stuttgart? Genau. Ne? Sehr schön. Also, es gibt dem nichts hinzuzufügen. Ich habe alles gesagt und in der kommenden Folge ist dann hoffentlich der Hubs auch wieder gesund. Nochmal meine besten Genesungswünsche hier raus. Und ansonsten, ja, bleibt uns gewogen und ciao, HSV.